Sieben Leute, was er mir da erzählt, das ist allerdings schrecklich. Ich bin im Moment gar nicht ganz klar, wer ist denn hier eigentlich angeklagt? Ich? Oder Gott selber, nicht? Sag doch mal, Gott selber, nicht? Und seht, das ist das Erste, was ich euch zu dem Thema sagen muss. Diese Generalhaltung ist verkehrt. Mir liegt viel daran, dass ich verstanden werde. Darum frage ich erst einmal, versteht ihr da hinten gut? Ich kenne diesen Raum nicht. Das ist erst, was ich euch sagen möchte. Diese Haltung geht nicht, dass Gott mein Angeklagter ist. Das ist auf mich niedergeprasselt. Kunterjahr, Hiroshima, Atombombe, Bergwerksunglücke. Das kommt mir so vor, als wenn wir in einem Gerichtssaal sehen. Auf dem Richterstuhl, da sitzen Sie. Oder der junge Mann da, der seine Herrlichkeit sehen will. Nicht? Sitzt am Richterstuhl. Und auf der Anklagebank sitzt der Angeklagte Gott. Und jetzt fangen Sie an, lieber Gott, so wie ein Pauker in der Schule. Du hast eine Scheibe eingeschmissen, hast die Schularbeiten nicht gemacht. Du hast mir eine Reißnägel auf den Stuhl gelegt und so, nicht? Versteht ihr? So, und da ist Gott angeklagt, großer Verbrechen. Glaubt ihr wirklich, dass Gott dich auf die Anklagebank setzt und wir können am Richterstuhl sitzen? Glaubt ihr, dass das möglich ist? Ja? Ausgeschlossen. War das ein Ja oder habe ich das gehört? Ich muss euch mal eine kleine Geschichte erzählen. Vor langer, langer Zeit, ich kann das gar nicht mehr ermessen, kam ich als ganz junger Pfarrer, damals war ich noch 27 Jahre, nach Essen. Und ich kam nach Essen als ins Ruhrgebiet, als da gerade ein Bergarbeiterstreik war, der die Gemüter furchtbar erregte. Den Bergarbeitern ging es damals auch wirklich dreckig. Wenn ich nur ganz sicher wäre, dass ihr mich alle versteht. Ja? Halt hier so. Kann man das verstehen? Bitte? Ich verstehe nicht, was Sie sagen. Ach nein, rute mir das nicht zu. Dann ziehe ich noch einen Talar an, dann sind wir fertig miteinander. Also, die Frage war nicht, wo ich stehe, sondern ob Sie mich verstehen. Darum geht es. So, und jetzt rede ich also los. Und da gehe ich mal in diesen erregten Tagen, ich war also gerade nach Essen gekommen, vielleicht so 8 Wochen da, durch meinen Bezirk und an einem freien Platz, da sehe ich so etwa, an einem freien Platz sehe ich etwa so 100 Männer versammelt, Bergleute. Und auf so einer Seifenkiste steht einer und redet. So ein schwarzer Kerl, die schwarzen Locken fielen ihm ins Gesicht, wenn er redete, macht blendenden Eindruck. Und der sieht mich da vorbeischleichen und der kannte mich. Und da brüllt er, ha, da ist ja ein Pfaffe. Komm mal her. Wenn ich freundlich eingeladen werde, dann nehme ich solche Einladungen nach Möglichkeit an. Ich sage nochmal, wenn Sie hinten schlecht verstehen, dann kommen Sie nach vor, hier sind Stühle, nicht? Nehme ich die Einladung, ich gehe also hin, die Männer machten mir Platz, und dann stand ich vor dem Seifenkistenredner. Er stand so über mir und nun donnert er auf mich runter. Sie predigen doch, dass es einen Gott gibt. Ja. So, da will ich was sagen. Wenn ich mal sterbe, dann werde ich ja nach Ihrer Meinung vor diesem Gott stehen. Ja, sage ich, das ist ganz sicher. Sehen Sie, dann will ich vor diesem Gott reden, Brüder. Und will sagen, wie konntest du zulassen, dass Tausende verhungern und andere prassen? Wie konntest du zulassen, dass Kinder elend umkommen? Wie konntest du zulassen, dass Millionen, mit denen man die Welt satt machen konnte, in Rüstung gesteckt wurden? Wie konntest du zulassen, dass auf Schlachtfeldern Menschen zerfetzt worden sind? Wie konntest du zulassen? Da zählte er alles auf, was ihr aufgezählt habt. Und dann schloss er, und dann will ich zu Gott sagen, runter von deinem Thron, weg! Und wie er so weit gekommen war, da schrie ich mit, runter von dem Thron mit diesem Gott, Schluss mit ihm! Und da guckt er mich ganz verdutzt an und sagt, Moment mal, Sie müssen doch für diesen Gott eintreten. Nein, sage ich, Schluss mit diesem Gott, endgültig Feierabend. Da sagt er, ihr müsst gut zuhören, das versteht ihr nicht. Das verstehe ich aber nicht. Da sage ich, pass mal auf, ein Gott, vor den du hin, ich sagte einfach du zu ihm, vor den du hintrittst und reißt die Schnauze auf und sagst, weg mit dir. Das ist so ein alberner Gott, den gibt es gar nicht in Wirklichkeit. Den gibt es nur in euren Köpfen. Das ist ein Pappdeckelgott. Und es wird höchst... Das ist hier ernst. Das ist keine Witz. Das ist ein Pappdeckelgott. Den gibt es in Wirklichkeit gar nicht. Ein Gott, den wir abklagen, der muss endlich weg. Der existiert nur in euren Köpfen. Ah, sagte ich zu ihm, es gibt einen anderen Gott, einen wirklichen, und vor den wirst du treten, aber da kommst du gar nicht dazu, den Mund aufzumachen. Dann wird er sagen, wie kommst du dazu, Menschen zum Unglauben zu verführen? Wie kommst du dazu, dass du, ich tipp dir einfach, Krach mit der Frau hast? Er widersprach gar nicht, ich tipp dir einfach. Wie kommst du dazu, dass du dich besäufst jede Woche einmal? Wie kommst du dazu, dass du so viele Mädels verführt hast? Das wird Gott zu dir sagen. Dann wird Gott sagen, weg mit dir in die Hölle. Dann war auf einmal große Stille. Und sehen Sie, alle Ihre Anklagen sind schreckliche Dinge, ich komme noch drauf. Die können Sie nicht so vorbringen, als könnten wir Gott anklagen. Ich habe in 40 Jahren meines Amtes das nun ununterbrochen erlebt, dass der Mensch Gott anklagt. Ich sage nochmal, einen Gott, den wir anklagen können, gibt es gar nicht. Ich erinnere mich einer schrecklichen Stunde am 5. März 1943, wo der erste große Flächenbrand nach einem Terrorangriff in Essen war. Wir kamen aus dem Keller, alles brannte. Man kriegte, die alten Berliner kennen das ja noch, man kriegte keine Luft mehr, weil der Sauerstoff verzehrt wurde. Ich sage meiner Frau, nimm die Kinder an und renn an freien Platz. Ich versuche zu löschen. Und dann ging ich zurück, über mir brennt mein Haus ab. Alles, was man lieb gehabt hat, brennt ab. Ich drehe die Wasserleitung auf und Eimer drunter, kommt kein Wasser mehr. Die Leitungen sind kaputt. Ich konnte nur noch dastehen und zusehen. Ringsrum brennt alles. Ich gehe vors Haus, da kommt durch Qualm und Feuer ein Löschzug. Ich renne hin, hier ist noch zu retten, Mensch, in der Straße ist zu retten, da brennt es nur. Da brüllen die bloß, wir haben keinen Einsatzbefehl und fahren über die Trümmer und durch Brandfort. Und da taucht aus dem Qualm eine Frau auf. Er kennt mich.
Und dann schreit sie mich an. Wo ist jetzt ihr Gott? Warum schweigt Gott? Da habe ich ihr gesagt, wenn sie jetzt nicht verschwinden, dann verprügel ich sie, Gott, weil Gott es nicht selber tun will. Da waren wir unter Gottes Gerichten. Und da stellt der Mensch mit seiner Schnauze sich noch hin und klagt Gott an. Hört mal bitte von der Haltung auf, ja? Als wenn Gott sich auf eine Anklagebank setzt und wir können zur Rechenschaft ziehen. Da habt ihr keine Ahnung vom lebendigen Gott. Der klagt uns an. Ehe ich auf die Dinge eingehe, muss ich also in aller Deutlichkeit sagen, wenn einer fragt, warum und wieso, dann fragen wir nicht Gott, warum und wieso, sondern fragt Gott uns, warum und wieso. Wenn ihr einer anklagt, dann klagt Gott an und nicht wir. Wenn ihr Angeklagte sind, dann ist nicht Gott der Angeklagte, sondern wir. Sagte da nicht jemand, eins von den Mädeln, sogar Christen, sagt das doch nochmal, wer hat das gesagt? Die Weltgeschichte hat bewiesen, so ähnlich fing das an. Sag das nochmal eben, ja? Wer hat das gesagt? Die Weltgeschichte hat bewiesen, dass sogar Leute, die an Gott hielten, wer hat das denn gesagt? Ja? Auf diese Frage komme ich gleich. Und auf die Frage, wie kann Gott schweigen? Aber ich muss zunächst einfach mal stehen bleiben bei der Sache, Gott ist nicht Angeklagter. Sondern, wenn ihr das mal begreifen wolltet, Angeklagte sind wir. Ich habe Todesangst, dass ich in diesem hallenden Raum nicht durchkomme. Ein junger Mann an der Tür, verstehen Sie mich?
Langsamer sprechen.
Genau das, was ich so gern tue. Ja. Könnt ihr mich in solche furchtbaren Räume hier einsperren mit so einem Gespräch? Lieber Bruder Schneiders, winken Sie, wenn ich langsamer sprechen soll. Geht es so? Ja. Sprach nicht eben einer davon, ich meinte eine andere Stelle, dass so viele Menschen auf Erden hungern. Wer hatte die Stelle, dass so viele Menschen auf Erden hungern? Wer hat das gesagt? Nicht? Und da klagen wir Gott an, weil die Hälfte der Menschheit hungert. Meinen Sie nicht, dass Gott uns anklagt? Dass Tonnen von Brot weggeworfen werden in jedem Schulhof? Meinen Sie nicht, dass Gott uns anklagt, dass die Hälfte der Menschheit hungert? Und uns geht es so gut? Verstehen Sie? Und da sind wir imstande und sagen, wie kann Gott das zulassen? Ist doch die Höhe. Finden Sie? Lieben Freunde, ich muss einen Moment bei stehen bleiben. Angeklagt sind wir von diesem Gott, den wir anklagen wollen. Mir erzählte ein Freund ein Erlebnis. Dieser Freund war kein Christ, aber er glaubte, dass es einen Gott gibt. Und er bildete sich stibbel darauf ein, dass er an Gott glaubte und ein sehr edler Mensch war. Und dann hat er eines Tages, ja, er sagt, ich weiß nicht, habe ich geträumt oder war es so ein Wachtraum? Da träumt er, er wäre gestorben und stünde vor Gott. Und da tritt er vor Gott ganz stolz und so sagt, lieber Gott, ich bin einer von den wenigen, mit denen du zufrieden sein kannst. Ich habe eine Menge Gutes getan. Und da dreht er sich rum, um auf die Leute zu zeigen, denen er Gutes getan hat.
Und dann erschrickt er, da stehen ganz andere Leute. Da steht seine Mutter und sagt, ich habe eigentlich von dir nie ein wirkliches Echo der Liebe bekommen. Wie oft habe ich dich um Dienst gebeten und du hast die Achseln gezuckt. Ich habe dich geliebt, mein Junge, aber es kam nie ein Echo zurück. Ich klag dich an. Und da stand ein Stuhlfreund und sagte, ich habe neben dir gestanden und wurde mit meinen Problemen nicht fertig. Und hätte so gern gehabt, dass du mal mit mir gesprochen hättest. Du warst so sicher. Du hast überhaupt nicht gesehen, dass ich neben dir vor die Hunde ging. Da stehen drei Mädels und sagen, erinnerst du dich? Du hast mit uns gespielt. War keine große Sache für dich. Aber wir wurden aufgeweckt. Da fing ein Weg an, der schrecklich endigte. Du bist schuld. Und auf einmal sind da lauter Leute, die ihn anklagen. Da wacht er auf. Da kommt er zu sich. Da geht ihm auf einmal auf, so kann ich nicht vor Gott stehen. Da läuft in einem schlecht geworden. So kann ich nicht vor Gott stehen als der sichere Mann. Ich bin angeklagt. Ich möchte heute Abend, wo diese Anklagen gegen Gott niedergeprasselt sind, zu Gott schreien, dass er euch deutlich macht, wir sind die Angeklagten. Meint ihr nicht, dass eine Menge Menschen da sind, die die Anklage Gottes gegen euch richten können? Und darum möchte ich gleich hier das ganze volle Evangelium sagen. Junger Mann, junges Mädel, du brauchst nichts wichtiger als, jetzt sage ich ein Wort, das dich vielleicht befremdet, als Vergebung deiner Schuld. Ich habe mal Vorträge in Zürich gehabt, im Kongresshaus, so ein schöner, großer Saal, tausende Plätze, rammelvoll. Viele mussten stehen und da sehe ich an der linken Wand, so links von mir, zwei Herren stehen. Man sah ihnen an, die waren reingekommen, mir so aus Neugierde. Die fielen mir auf, weil der eine ein geradezu entzückendes kleines Bärtchen, die hatte so ein ganz schmales, so ein sogenanntes Manjou-Bärtchen. Da fiel er mir auf, darum sah ich ihn. Und dann kam in meinem Vortrag vor dieser Satz. Wir brauchen nichts nötiger, als dass uns unsere Schuld vergeben wird. Unsere Unreinigkeit, unsere Lügen, unsere Gottlosigkeit. Wir sind angeklagt. Und entweder wir verdammt oder wir bekommen Vergebung der Sünden. Wie ich das Wort sagte, Vergebung der Sünden, da sehe ich, wie der Herr mit seinem Bärtchen lächelt und sich zu seinem Nachbarn wendet und dem was zuflüstert. Ich konnte es auf die große Entfernung natürlich nicht hören, aber ich hörte es. Er sagte etwa so, da haben wir es, typisches Pastorenwort. Da schreibt kein Krimi davon und keine Zeitung, Vergebung der Sünden. Das ist so ein Kram hier für Kirchen. Lass mal gehen. So etwa sagte er, und da kriegte ich einen Mordzorn. Ich sah das nur an seinem Grinsen. Da kriegte ich also einen Zorn. Ich bitte das nicht, liebe Oma Memon, schreibt, dass Zorn unrecht ist. Ich weiß das, aber ich hätte trotzdem einen, nicht wahr? Einen richtigen Zorn und sage, Moment mal, ich unterbreche meine Versammlung jetzt auf eine halbe Minute und bitte jeden, das bitte ich Sie jetzt auch, dass er sich mal auf Ja oder Nein Antwort gibt auf meine Frage. Ich stelle eine Frage. Und Sie sollen sich auf Ja oder Nein Antwort geben. Brauchen Sie Vergebung der Sünden? Oder wollen Sie für alle Ewigkeit darauf verzichten? Stand dann sterben sie auch drauf. Ich brauche das nicht. Dann treten sie vor Gott zu, riskieren es. Brauchen die Vergebung der Sünden oder wollen sie darauf verzichten? Ja oder nein? Dann macht sie eine halbe Minute Pause. Und dann sehe ich, wie dieser Mann mit seinem netten Bärtchen richtig bleich wird und sich an die Wand lehnt. Und es wurde auf einmal so an einem Gesicht deutlich. Nein, nein, ich möchte nicht etwa sterben ohne Vergebung der Sünden. Nur jetzt im Augenblick, nicht im Augenblick, kommt mir das so dumm vor. Nun, lieben Freunde, Gottes Anklage ergeht jetzt gegen uns. Und wir brauchen nichts nötiger als Vergebung der Sünden. Und das möchte ich Ihnen sagen, die dürfen wir kriegen. Und es gibt einen einzigen, der uns unsere Vergangenheit auslöschen kann. Das ist der Sohn Gottes, der Herr Jesus. Und zwar einfach darum, weil er für unsere Schuld am Kreuz bezahlt hat. Ich kann Ihnen sagen, das ist das Allergrößte, was ich mir denken kann, dass die Vergangenheit ausgelöscht wird und Gott mir meine Sünden vergeben hat. Das schönste Wort der Bibel heißt, das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, macht uns rein von aller Sünde. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie das erfahren. Diese wundervolle Erfahrung, die Sünden sind vergeben. Die Anklage Gottes ist gestillt. Ich habe keine Anklage mehr zu befürchten. Sehen Sie, ich habe mal in Düsseldorf einen Vortrag über das Thema von Vergebung der Sünden gehalten. Und wie das die Leute nachher rausgehen, das ist immer so ein komisches Gefühl für den Redner. Da hat man das Gefühl, jetzt sind sie alle böse. Einmal drehen sie ihm allen Rücken und gehen weg, nicht? Können Sie sich vorstellen, da steht man da und alle gehen. Und da sehe ich, sehr tröstlich, einen Herrn mit so graumeliertem Haar, der so aussah, wie ich gern aussehen möchte, groß und schlank. Kommt also nach vorne gedrängt und auf mich zu. Er wollte nicht ein Mikrofon woanders hinstellen, sondern er sagte, ich bin also Psychiater. So moderner Seelenarzt, Tiefenausloter. Und da sagt er, sehen Sie, zu mir kommen eine Menge Menschen, die seelisch krank sind. Junge Leute, mit Trauma, mit einer seelischen Wunde oder mit einem Komplex. Und dann bin ich mit ihnen zugange wochenlang. Und gewöhnlich findet man dann eine alte Schuld. Und die muss ins Bewusstsein gestellt werden. Aber sehen Sie, mehr kann ich nicht erreichen, als dass der Mensch weiß, da bin ich schuldig geworden. An meinen Eltern, an dem Mädchen, an dem Jungen, an dem Geld. Ich kann die Schuld ins Bewusstsein heben, mehr kann ich nicht. Und jetzt verkündigen Sie, auch ich wäre dankbar, wenn da hinten die Unruhe ein bisschen aufhörte, so viele Unglücksfälle passieren ja gar nicht. Und jetzt verkündigen Sie, diese Schuld kann weggenommen werden. Pastor Busch sagte, wenn das stimmt, was Sie sagen, da haben Sie eine Botschaft, an der kann die Welt gesund werden. Sei, haben wir auch. Das war das Erste, was ich Ihnen sagen wollte. Jesus starb für Sie, damit Sie Vergebung der Sünden haben können. Aber jetzt komme ich zu unserem Thema zurück, zu den Anklagen Gottes. Ich weiß gar nicht, verzeihen Sie mal, liebe Johanniter, aber es stört mich ja die Versammlung hier ziemlich. Hier rumrennen. Nein, ich kann es nicht ändern. Da muss einer gestorben sein. Kommen Sie, hören Sie mir wieder zu. Jetzt komme ich also Punkt 2. Das erste war, dass ich Ihnen sagte, Sie dürfen Gott nicht anklagen. Angeklagt sind wir und Vergebung und Gnade brauchen wir und nicht Gott. Ist das klar? Jetzt kommt mein zweiter Punkt. Ich möchte jetzt am allerliebsten nochmal die Sprecher von eben auffordern, sagt die Geschichte noch einmal. Lasst eure Anklagen noch einmal los. Hört es im Geist, Hiroshima, Krieg, Wasserstoffbombe, Kondergan-Kinder, wo die Hände hier angewachsen sind, Lawinen, die ein Kinderheim verschütten, Mann, der seine Frau erwürgt. Wo ist Gott? Warum schweigt Gott? Meine Freunde, auf all das Zweite, was ich sagen will, ist das, was ihr aufführt und meint, das wäre eine Anklage gegen Gott, das ist ja genau das, was in der Bibel steht. Dass nämlich die Welt eine Welt ohne Gott ist. Die ganze Welt steht da und sagt, wie kann Gott das und das und das zulassen? Einmal die Bibel aufgeschlagen. Da steht das nämlich drin, dass in der Welt so zugeht. Soll ich Ihnen mal ein paar tolle Sachen sagen? In der Bibel ist davon die Rede, dass ein Teufel gibt, der ein Mörder ist. Und dieser Teufel wird in der Bibel genannt, der Gott dieser Welt, den die Menschen anbeten. Bei denen sie den Mörder beten, sagen. Bring doch bitte einer jetzt mal die Sanitätsmannschaften zur Ruhe. Das macht mich wirklich ganz am Rande. Nicht nur mich, die Versammlung. Die ist so schwer zu sprechen, dass ich bitte um ihre Aufmerksamkeit. Das ist kein Saal für Evangelisation. Ich muss Ihnen das mal eben erklären, die biblische Weltanschauung. Sehen Sie, die Bibel sagt so, Gott schuf die Welt. Jawohl, es gibt Gott. Gewaltigen, großen Gott, den die Lobgesänge der himmlischen Heerscharen umgeben. Und ich bin froh, dass ich ihn kenne. Und der sprach, es werde und es rollten die Planeten. Und der sprach, es werde Licht. Und das Licht bricht hervor. Und er spricht, es soll Leben werden und es wird alles lebendig. Und als die Welt geschaffen war und der Mensch, da sagte Gott, es ist sehr gut. Das muss eine schöne Welt gewesen sein, nicht? Wissen Sie, eine Welt voll Harmonie. Eine wunderbare Welt. Der Mensch, Gottes Ebenbild, gut. Wissen Sie, gab es keine Zahnschmerzen, nicht? Und kein Tod und keine Blinddarmentzündung und keine Ehekräche, nicht? Vollkommene Welt. Und Gott hat den Menschen in völliger Freiheit geschaffen. In völliger Freiheit. Und da entschließt sich der Mensch gegen Gott. Wir wollen autonom sein. Er greift nach der verbotenen Frucht. Der Mensch sagt, ich will nicht die Befehle Gottes. Ich will ohne ihn leben. Das ist der Sinn dieser Geschichte. Und da sagt Gott, du darfst hinaus aus dem Paradies. Sehen Sie, Gott drängt sich der Welt nicht auf. Diese Welt darf ohne ihn sein. Und Sie werden noch zugeben, dass Berlin ziemlich ohne Gott lebt, nicht? Und Essen. Und Washington und Singapur und Frisco. Gott drängt sich nicht auf. Die Welt darf ohne ihn sein. Und dann ist sie so. In dem Augenblick, wie der Mensch sich gegen Gott entschloss, war es, als wenn eine Schleuse aufgezogen wird. Die Bibel sagt, da kam Streit und Tod und Sterben und Tränen und Leid herein, wie Schmutzflut. Und nun leben wir nicht mehr in der Welt, wie Gott sie geschaffen hat, sondern in der gefallenen Welt. Und das muss man wissen. All, was Sie aufgezählt haben, ist ja nur in Illustration zu dem, was die Bibel sagt. Dass der Mensch Gott den Rücken gekehrt hat und losmarschiert ist.
auf eigene Faust. Hinter ihm gehen und die Wogen des Elends hoch.
Ich weiß nicht, kennt ihr die Geschichte vom verlorenen Sohn? Kennt ihr die? Kennst du die? So ungefähr? Nee, nicht. Also es war so ein junger Mann, dem gefiel es zu Hause nicht. Dann hat er gesagt, Vater, gib mir mein Erbteil. Erinnerst du dich dunkel? Ja. Und dann ist er damit in die weite Welt gezogen und hat das ganze Erbteil auf den Kopf gehauen. Die Bibel sagt sehr brutal, mit Huren verschlungen. Und da hat er nichts mehr und dann kommt also eine Teuerung. Wissen Sie, wie 45. Und da hat er nichts zu essen. Und da geht er aufs Land, haben sie alle gemacht, 45. Und da gibt ihm auch keiner was. Und ein Bauer sagt, da kannst du meine Schweine hüten. In Israel galten die Schweine, das ist eine biblische Geschichte, als unrein. Und da sitzt er bei den Schweinen. Und da beneidet er die, die werden noch satt und ich nicht. Jetzt erzähle ich mal die Geschichte, wie sie nicht passiert ist. Und da sitzt er bei seinen Schweinen und hat Kohldampf und sagt, wie kann mein Vater zulassen, dass mir so dreckig geht? So kommt mir die Welt vor. Eine Welt hat Gott verlassen, das Elend stürzt über sie herein und dann sagen sie, wie kann Gott das zulassen? Meinen Sie denn, Gott wären Kindermädchen, der auf die Welt aufzupassen hat und dem man kündigt, wenn er nicht funktioniert? Ich muss Ihnen was sehr Ernstes sagen, Gott drängt sich Ihnen nicht auf. Und wenn Sie ohne Frieden mit Gott leben wollen, dürfen Sie es. Und wenn die Welt im Sündendreck umkommen will, darf sie es. Sie darf sogar ihn lästern. Er kümmert sich nicht mehr drum. Ja? Und das ist die Hölle. Das ist der Mensch, der ohne Frieden mit Gott lebt, in alle Ewigkeit ohne ihn leben darf. Das ist die Hölle. Das ist die Hölle. Gott drängt sich ihnen nicht auf. Wenn sie sündigen wollen, bitte. Wenn sie ohne Gott, ohne Gebet, ohne Bibel lesen wollen, bitte. Gott erlaubt ihnen das. Ziehen Sie die Konsequenzen, dass Sie in alle Ewigkeit ohne ihn leben. In der Hölle ruft sie keine Glocke mehr. Da belästigt sie keine Evangelisation mehr. Nicht? Da dürfen Sie von morgens bis abends Gott anklagen. Hört gar nicht hin. Das sagt die Bibel. Welt ohne Gott. Aber, bitte, jetzt passen Sie auf. Spitzen Sie Ihre Ohren. Ich möchte jeden Einzelnen mal fragen, bist du ganz dabei? Nicht? Sehen Sie, Gott hat eins getan. In diese verlorene, gefallene Welt, die ihm weggelaufen ist, die das durfte, in diese Welt gib er hinein das Beste, was er hat, seinen Sohn. Ich will Ihnen ein Wort sagen, da kriege ich also Herzklopfen, wenn ich sage, so sehr hat Gott diese gefallene Welt geliebt. Geliebt, da bleibt mir der Verstand stehen, dass er seinen Sohn gab. Jesus. Ans Kreuz, da hängt er. Da bezahlt er für unsere schmutzigen Sünden. Ins Grab. Und da erweckt er ihn von den Toten. Und Jesus ist in Berlin. Wissen Sie, Jesus ist in der Welt. Auf dass alle, die an den Glauben nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Sehen Sie, Gott lässt die Welt, wie sie sein will. Aber er gibt in diese Welt hinein ein Zeichen seiner Liebe. Und das ist Jesus. Jesus, der für sie stirbt. Sie kriegen auf die Fragen keine Antwort. Warum Hiroshima? Warum verunglücken der Kinder? Warum kann ein Mann seine Frau erwürgen? Warum? Keine Antwort. Das ist Welt ohne Gott. Aber so sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, auf dass alle, die an den glauben, an Jesus, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Ich muss Ihnen noch mal ein persönliches Erlebnis erzählen.
Bin ich noch langsam genug, lieber Bruder Schneider? Geht's? Danke. Ich bin gleich fertig. Das war im Kriege, gegen Ende des Krieges. Da war ein Fliegerangriff. Und dann 3 Tage nachher gehe ich durch eine Straße und stolpere. Und wie ich nachsehe, bin ich gestolpert über eine Leiche. Und da entsetze ich mich, dass 3 Tage später die Leichen auf der Straße liegen, denn mir fiel ein, so steht es in der Bibel, so ihr meine Stimme nicht hören werdet, sollen eure Leichen wie Kot auf der Gasse liegen. Wirklich. Und da stehe ich noch, so der Abend brach herein, die zertrümmerte Straße. Und da kommt ein Mann aus dem Kellerloch raus, der da unten hauste und sagte, finden Sie das schrecklich, kommen Sie mal mit. Und da führte er mich auf den Hof eines Verwaltungsgebäudes. Da hatte man nach dem Angriff 70 Kinder und Frauen ausgebuddelt. Und die lagen da, halb verhungerte Kinderchen, blasse Frauen, was ging die dem Hitler seinen Krieg an, ne? Da ging der Mann weg und die Nacht brach herein. Ich stand zwischen den Leichen und sah im Geist so ein Bild, wie Kinder auf einer Wiese tanzen, wisst ihr? Und da lagen sie erstickt, erschlagen. Und es klapperte nur so eine Dachrinne, so eine lose. Und das war der Augenblick, wo ich auch fragte, wo ist Gott? Versteht ihr? Wo ist Gott? Und dann ging es mir in dieser dunklen Stunde auf, hell wie eine Philipslampe. Gott lässt die Welt ihren Weg laufen. Aber er hat einen Leuchtturm seiner Liebe hingestellt. Das Kreuz Jesu. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Und auf einmal sah ich Jesu Kreuz, das einzige Licht in dieser dunklen Welt. Ich möchte, ich könnte sie so vor Jesu Kreuz stellen. So, und jetzt muss ich rasch noch ein drittes sagen. Ich rede 5 Minuten zu lang, das ist eine Alterserscheinung, meine Freunde. Warum schweigt Gott? Ich sagte, sie können nicht anklagen. Das ist genau das, was in der Bibel steht, sagt jetzt zweites. Und jetzt kommt das dritte. Gott schweigt nicht. Können Sie mir noch zuhören? Gott schweigt nicht, mein Junge. Du musst nur hören, wo er redet. Hast du schon mal reden hören? Nicht? Nicht? Pass mal auf. Heute Mittag bin ich in meinem Hotelzimmer und da schellt das Telefon. Da will mich einer sprechen. Wenn ich jetzt an den Waschtisch gehe und halte mein Ohr dahin, kann ich den hören? Nee, ich muss am Telefon hören. Versteh? Ich muss an die richtige Stelle gehen. Es gibt eine Stelle, wo sie Gottes Stimme hören. Ein Telefon, das Sie aufnehmen können, und das ist die Bibel. Mensch, da komme ich noch neu in Familie, haben Sie auch eine Bibel, frage ich. Ja, aus dem Jahr 1782, und dann kram so ein altes Handdeck davor. Da habe ich gesagt, tun Sie es bitte weg, das liest doch niemand. Das liest doch niemand, nicht? Kaufen Sie sich mal so eine hübsche kleine Taschentestamentchen. Nicht? So ganz kleine gibt's, wunderschön. Und fangen Sie mal an zu lesen. Und wenn Sie aufschlagen, dann ist, als wenn Sie einen Hörer abnehmen und an einem anderen Ende redet Gott. Und wenn du nichts hörst, dann liegt's an dir. Ach, ich weiß, so wie ich Bibel sage, steht bestimmt einer auf und sagt, die Bibel ist auch nur von Menschen geschrieben. Wenn ich das schon höre, steht's mir hier. Ich lasse mich ein Beispiel sagen. Als ich noch im Ersten Weltkrieg junger Soldat war, gab es noch keinen Funk. Und da war ich Telefonist. Und da hatten wir so kleine Telefonapparate und da wurde ein Draht angeschlossen. Und da befiehlt der Hauptmann mir, legen Sie einen Draht auf die Höhe da oben. Ich will nachher von dort ein paar Kanonen einschießen. Ich also sause los in Deckung, nicht? Schmeiß mich hin. Klemme den Draht an, tü, hab die Verbindung. Ich warte auf den Hauptmann und da kommt ein verwundeter, leicht verwundeter Infanterist des Wegs daher über die Höhe. Froh, dass er einen Heimatschuss hat.
Ah, Kamerad, ich sag, hau dich hin, Mensch, wir sind eingesehen hier. Er fällt zu Boden. Ich halte die Verbindung aufrecht. Tü-tü-tü, Feuerstellung. Da sagt er, Mensch, du hast aber einen ganz altmodischen Telefonapparat. Es gibt viel modernere. So sage ich, tü-tü, Verbindung aufrechterhalten, nicht? Da sagt er, Mensch, die Schraube ist ja ganz locker. Ich höre gar nicht hin. Dann fängt er an und verkratzt ist sein Apparat. Ich würde mich schämen, so ein Apparat zu haben. Da habe ich gesagt, du halt doch schon mal den Mund, Mensch, ich muss hören. Und sehen Sie, so geht mir es mit der Bibel. Wenn ich meine Bibel lese, kommen sie an, gelehrt und sagen, das sind Widersprüche. Und dann kommen die Doofen und sagen, die sind auch von Menschen geschrieben. Da sage ich, sei doch still, Mensch, am anderen Ende redet Gott. Das muss ich hören. Verstehen Sie? Gott schweigt ja gar nicht. Ich habe es längst aufgesteckt, all die weisen Reden über die Bibel anzuhören. Aber das habe ich mir angewöhnt, jeden Tag aufzuschlagen und zu hören, wie am anderen Ende Gott mit Wilhelm Busch, wie heißt du, Karl doch? Heißt du nicht Karl? Wie heißt du mit Vornamen? Mit Peter. Peter, wenn du morgen früh anfängst, Testament zu lesen, da wirst du erfahren, dass Gott mit Peter redet. Der jetzt lebende Gott redet durch dieses Buch. Das ist das Telefon, mit dem er redet. Reden Sie doch nicht, warum schweigt Gott? Sie sind wie einer, der einen Telefonanruf kriegt und das Ohr an Sofa hält, nicht? Verstehen Sie? Statt an Telefon hin. Gott redet, er redet durch die Bibel. Und jetzt kommt vielleicht das Wichtigste. Wenn Sie das lesen, dann werden Sie hören, dass Gott sogar merkwürdig geredet hat. Das Wort ward Mensch und wohnte unter uns. Jesus ist Gottes Wort. Wenn ich jetzt also Ihre Aufmerksamkeit auf wissen Sie, ans Strippen ziehen könnte. Das steht im Hebräerbrief in der Bibel. Nachdem Gott manchmal auf mancherlei Weise geredet hat, hat er am letzten zu uns geredet durch seinen Sohn. Jesus ist Gottes letztes Wort an die Welt. Gottes letztes Wort. Sie kennen doch den Ausdruck letztes Wort. Ich will Ihnen meinen Wagen verkaufen. Sie bieten 2.000, sage ich, hier 4.000. Da sagen Sie, na, also 2,5 will ich gehen. Ne? Ich sage 3. Na, da handeln wir. Und schließlich sage ich, also 3.000 Mark, mein Lieber, ist mein letztes Wort. Mein letztes Wort. Das heißt, wenn ich kein Hampelmann bin, dann kommt nichts mehr nach. Nehmen Sie an und lassen es bleiben. Jesus ist Gottes letztes Wort an die Welt. Nehmen Sie ihn nicht an, hat Gott Ihnen wirklich nichts mehr zu sagen. Dann schweigt er. Im Jahre 45, wie Deutschland zusammengebrochen war, habe ich den Atem angehalten, ob die deutsche junge Generation kapiert, dass Gott nochmal seinem Sohn anbietet. Sie werden ihn verwerten, dann hat Gott uns nichts mehr zu sagen. Dann hat Europa keine Chance mehr. Jesus ist unser Schicksal. Jesus ist Gottes letztes Wort. Sie können ihn lassen. Dann sagt er Ihnen wirklich nichts mehr. Sie können ihn annehmen und erfahren, wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden.